Mann, ich muss mal pissen mit dem Bagger!
Das ist doch lächerlich!
Mit dem Superball!
Ach, schau, ich schau.
Ja, was für ein Vogel!
Jetzt muss ich keine Hose mehr tragen.
Freiheit! Ich gebe jetzt schön einen Keulen! Talk Power granted.
Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Beanstalk-Spezial. Wir haben einen ganz besonderen Interviewgast heute hier. Was lange währt, wird endlich gut. Wir haben ihn endlich da, den Community Manager. Hallo Luca.
Hallo ihr beiden.
Hi.
So, ich stelle uns vielleicht nochmal kurz vor. Ich bin die Biene und mit mir dabei ist heute der Stefan.
Nochmal hi.
Ja, wie gesagt, lange drauf gewartet. Steigen wir doch direkt mal ein. Stefan, stell mal die erste Frage.
Ja, also dann fangen wir direkt mal an mit der typischen Einstiegsfrage. Die hast du, glaube ich, auch schon on air beantwortet mittlerweile, aber wir stellen es trotzdem. Wahrscheinlich hat dann noch nicht jeder die Sendung gesehen. Und zwar, was hast du eigentlich gemacht, bevor du zu den Bohnen gekommen bist?
Genau, das habe ich in einer Hangy-Session mit Mirko mal beantwortet, beziehungsweise da so ein bisschen ausführlich aufgedröselt, aber das haben jetzt auch nicht mehr als die, ich glaube, 5.000 oder 6.000 Leute gesehen, die das Video angeklickt haben. Deswegen, ich habe davor in Trier Psychologie studiert. Also ich muss sagen, also noch davor habe ich in Mannheim mein Abi gemacht, dann in Trier Psychologie studiert und dann in verschiedenen Städten in München, in Berlin Medienpraktika gemacht. Also neben meinen regulären Psychologiepraktika habe ich dann so ein bisschen als Quereinsteiger Praktika in Medienredaktionen gemacht, weil ich darauf irgendwie dann mehr Bock hatte gegen Ende meines Studiums. Und das war einmal ganz am Anfang, also vor meinem Studium beim Filmmagazin Filmstarts, falls ich das was sage. Das ist so ein relativ großes Filmportal mit Trailern und kleineren News und Artikeln und Filmrezensionen.
Ja, und so habe ich schon mal gehört.
So in diesem Movie-Pilot-Online-Review-Dunstkreis ist das, glaube ich, so die zweite bekanntere deutsche Film-Review-Homepage. Und auf jeden Fall, also Website. Und aber abgesehen davon habe ich dann im Psychologiestudium, naja, Psychologie-Praktika gemacht, also klinische Praktika und Praktika im Bereich Forschung. Und danach habe ich, weil ich gemerkt habe, dass ich nicht unbedingt so ganz, ganz klassisch im Bereich Psychologie weiterarbeiten möchte, beim Bayerischen Rundfunk und beim ZDF noch Praktika gemacht. Und habe da unter anderem für Puls in der Musikredaktion Artikel geschrieben und Podcasts aufgenommen und gemacht und vor allem Interviews geführt. Also das war bei Puls immer ein ganz großer Teil meiner Arbeit. Und habe noch für ein Wissensmagazin beim Bayerischen Rundfunk Beiträge gemacht. Das hieß, beziehungsweise also einen vollständigen Beitrag gemacht und ansonsten noch Sachen recherchiert. Das hieß Gut zu wissen, oder das heißt auch immer noch Gut zu wissen, weil es immer noch läuft. Und beim ZDF in Mainz habe ich auch noch ein Praktikum gemacht. Und so bin ich dann mit ein bisschen Medienerfahrung und durch eine Bewerbung, die ich eher spontan losgeschickt habe. Also ich hätte mir davor immer mal wieder überlegt, mich bei den Bohnen zu bewerben, aber eher ja, nicht damit gerechnet, dass das jetzt, also dass sich so schnell eine passende Möglichkeit ergibt, mich dann September letzten Jahres beworben und dann im Dezember bei den Bohnen in Hamburg angefangen und bin dann auch aus dem Süden, also aus dem Südwesten, aus Mannheim nach Hamburg gezogen für einen Job.
Ah ja. Und hast überraschenderweise das Kriterium, der Community Manager braucht unbedingt ein Psychologiestudium, erfüllt.
Als ich das gelesen habe, musste ich so schmunzeln, weil ich dachte, okay, das ist irgendwie eigentlich fast schon schlecht, dass das Klischee dann irgendwie erfüllt ist. Aber ich glaube, das war irgendwie auch eher so, es kam dann ja auch eher so rüber wie, ach nee, das sollte bloß kein verkopfter Psychologe sein, sondern irgendwie jemand, der dies kann und das kann und so. Und ich muss in den Flirtern so ein bisschen schmunzeln, weil die Leute natürlich auch so eher so, glaube ich, das Klischee vor Augen haben, wenn sie ans Psychologiestudium denken und eher so einen freudschen Verschnitt eines Therapeuten.
Ja, genau, gut, aber vor Augen haben. Du hast ja jetzt, das wäre ja nochmal was ganz anderes, dann müsstest du ja noch 5 Jahre oben drauf machen, oder?
Genau, auf jeden Fall.
Damit du überhaupt noch,
also Therapeut werden kann, genau, das ist ja nochmal eigentlich ein 10-jähriger Bildungsweg, so ungefähr, weil man zuerst seinen Bachelor macht. Also das müsstest du auch wissen, glaube ich,
ja,
Biene,
ja,
oder?
Ja. Genau. Ja, ja, ich bin also gerade am Ende vom Master.
Ach genau, das sind dann auch gerade mal, also genau 5 Jahre, weil man hat im Grunde dann fertig studiert, aber es sind auch nur die ersten 5 Jahre, weil man dann 3 bzw. 5 Jahre Ausbildung zum Psychotherapeuten hinten dran hängt. In der Regel.
Die auch nicht geil bezahlt ist und noch Geld kostet. Das ist eine wunderschöne Karrieremöglichkeit, ja, wenn man schnell viel Geld haben möchte.
auf jeden, also das ist im Grunde eigentlich gar nicht, man also investiert eigentlich so im, ja, so 20.000, 30.000 Euro Bereich in seine Ausbildung hinein und muss deswegen auch meistens noch parallel arbeiten, um die überhaupt finanzieren zu können. Und deswegen sind das dann, glaube ich, in der Regel eher 5 Jahre als die Mindestzahl von 3 Jahren. So.
Deswegen sind dann Psychotherapeuten später so teuer. Oder Psychologen.
Ja, genau, man muss es ja wieder rausholen, irgendwie, nachdem man 10 Jahre lang studiert hat.
Also Stefan, die verlorene Lebenszeit muss irgendwann auch wieder reinkommen.
Ist schon klar. Ja, gut, du hast ja dann mit deinem Werdegang, hast ja dann auch wirklich mehr oder weniger zufälligerweise genau auf das Anforderungsprofil gepasst. Weil ich denke mal, so ein bisschen genau. Psychologie ist da auf jeden Fall gefordert bei den Bohnen.
Ja, auf jeden Fall. Also nicht unbedingt, also, na, wie soll ich sagen, so klinische Psychologie ist aber so was anderes. Und das meintest du wahrscheinlich auch nicht, sondern genau, es ist auf jeden Fall sozusagen eine Art, ja, es hilft einem, glaube ich, dabei, Distanz zu bewahren und sich nicht persönlich angegriffen zu fühlen oder nicht zu emotional zu werden oder Sachen auch einordnen zu können, was, glaube ich, man auch nicht perfekt kann, nur weil man Psychologie studiert hat, aber es fällt mir zumindest ein bisschen leichter, glaube ich, durch mein Studium.
Ja, so ein bisschen Sozialpsychologie oder so, Gruppendynamiken hilft schon, denke ich.
Genau sowas vor allem.
Jetzt mal ein ganz anderes Thema, jetzt haben wir ganz viel über Psychologie geredet. Rocket Beans bezeichnet sich ja, Stefan, korrigiere mich, wenn es nicht stimmt, nach wie vor als Nerdsender. Was ist denn deine Nerd-Nische?
Also meine Nerd-Nische sind mittlerweile vor allem Filme. Also ich schaue wahnsinnig gern und schreibe auch oder habe zumindest mal gern über Filme geschrieben und will das auch mal wieder machen in absehbarer Zeit. Und genau, und das deckt irgendwie auch verschiedene Genres. Ich mag auch ältere Filme sehr gern, ich mag auch europäisches Kino gern, aber auch also so modernere Geschichten, Blockbuster, aber auch 90er-Jahre-Kino, Quentin Tarantino, Martin Scorsese, also vor allem Martin Scorsese, den würde ich mit zu meinen Lieblingsregisseuren zählen. Und ansonsten habe ich auch eine lange Zeit, das wäre so meine zweite Gaming-Nische und dadurch bin ich auch ursprünglich zu Rocket Beans gekommen, weil ich riesen Game-One-Fan war und auch eigentlich davor so ein bisschen mal Giga geschaut habe hier und da. Also genau, also habe ich so bis ich glaube 16, 17 war, ziemlich viel und gern und leidenschaftlich gezockt. Und das war im Grunde so meine erste große, richtige Nerd-Nische.
Also das heißt, du verfolgst die Bohnen jetzt auch schon ziemlich lange.
Ja. Also das hat angefangen im Grunde, so nachdem ich so auf Giga mal hier und da in manche Konsolengeschichten reingeschaut habe, auch gerade weil ich riesiger GameCube und PlayStation 2-Fan war und die PlayStation 2, also als sie rauskam, irgendwie 800 oder 700 Mark gekostet hat und für mich unbezahlbar irgendwie unerschwinglich teuer war. Und für mich war das dann immer so geil, dass sie das, glaube ich, im Giga-Studio in Düsseldorf oder so, ich weiß gar nicht mehr zu welcher Zeit genau das war, aber das also immer auf so einer großen Leinwand auch gezockt haben bei manchen Sessions. Und ich erinnere mich, glaube ich, daran, so das Erste, was ich von dir gesehen habe, war, dass sie Tekken Tournament, bevor Tekken 4 rauskam, irgendwie auf eine Leinwand gezockt haben. Und das war so der erste Kontakt. Aber dann vor allem, also eigentlich Game One, so damit hat es dann so richtig angefangen. So um die Zeit, als, glaube ich, die 360 auch gerade gelauncht wurde oder rauskam. Und ich glaube, das war so 2006 oder so. Auf jeden Fall so mit den ersten Game One-Folgen habe ich das dann verfolgt. Und dann auch als Rocket Beans gelauncht ist und auch als es noch ein reines YouTube-Kanal oder ein reiner YouTube-Kanal war, der als Nebenprojekt zur Game One-Webseite und zur Game One-Sendung lief.
Mhm. Warst du auch vorher schon im Forum unterwegs?
Ich war so ein bisschen im Game One-Forum unterwegs und habe da auch ein bisschen mitgeschrieben und auch so ein bisschen, aber vor allem mitgelesen, um ehrlich zu sein. Also ich war nie so der große Schreiber und das ist irgendwie auch auf, ich merke das auch auf Twitter oder auf Instagram, also auch auf meinen anderen Social oder auf allen sozusagen sozialen Kanälen, in denen ich irgendwas von mir hergebe, schriftlich oder als Bild oder so, bin ich nicht so der Typ, der Unmengen an Posts oder so raushaut. Ich finde das irgendwie als, also ich habe mich schon immer so mit der Community identifiziert, weil das irgendwie auch so Teil von mir geworden ist, Game One-Fan zu sein, weil das so im Bereich Gaming, aber auch Nerdkultur für mich immer so das einzige Glaubwürdige war, was es im deutschen Fernsehen so richtig gab. Also alles andere hatte immer so diesen faden ZDF-Beigeschmack, so dass das irgendwie entweder so sehr herablassend also wahrgenommen wurde, die Gaming-Kultur oder Popkultur allgemein. Also vor allem auch so im Bereich auf, auch bestimmte Blockbuster oder so Trash-Filme, die ich gern gemacht habe. Und auf jeden Fall, ich habe mich damit nie so identifizieren können, habe mich dann eher, also oder fast nur so im deutschen Fernsehen mit diesem Game One-Ton identifizieren können und dann auch mit dem Ton, so den Rocket Beans irgendwie schon immer hatte.
Also du
und dadurch habe ich mich, nur um das zu beenden, habe ich dann auch dadurch irgendwie mit anderen Leuten identifiziert und das so immer so, immer mit so einem nickenden Grinsen so registriert, wenn jemand auch bei uns an der Uni ein Rocket Beans Cap hat oder ein Sticker auf dem Backpack oder so, weil das irgendwie auch so ein Dunstkreis von Interessen oder so von Identifikation irgendwie für mich schon immer gewesen ist.
Ja, genau das wollte ich eben ansprechen. Also du bist dann quasi auch schon jetzt seit, wenn du sagst, seit 2006 ungefähr, dass du also schon seit, keine Ahnung, fast 15 Jahren irgendwie mehr so, mehr oder weniger ist so in der Nische von den Rocket Beans.
Ja, also würde ich schon sagen. Also ich müsste es nochmal genau nachrechnen. Ich weiß nicht, wann ich die allererste Folge Game 2 gesehen habe.
Ob ja das gut, irgendwie dann schon lass es 10 Jahre sein. Muss ja nicht aufs Jahr genau.
Aber ja, genau so 10 Jahre müssen das auf jeden Fall safe gewesen sein, seitdem ich so 16 oder so bin, auf jeden Fall, oder 17. Hm. Und fand das irgendwie so auch das Einzige. Also ich finde auch nach wie vor ist Rocket Beans irgendwie auch jetzt in seiner jetzigen Form so ein einzigartiges Projekt, dass es wenig anderes auch an deutschen YouTube-Kanälen gibt, die mir wirklich gut gefallen. Und deswegen fand ich das irgendwie immer so ein anziehendes, sehr spannendes Projekt.
Jetzt hast du dich ja als Community-Manager beworben. Hattest du denn Informationen, wie das Community-Management vor dir gearbeitet hat?
Das tatsächlich nicht. Also ich kannte natürlich Hauke, der das Ganze am Anfang gemacht hat, aber ich kannte ihn jetzt nicht in seiner Rolle als Community Manager, sondern eher als Redakteur und auch durch die Pen and Paper. Also so habe ich eigentlich Hauke in erster Linie wahrgenommen. Und ich hatte das, was Timo gemacht hat, nicht so genau oder eigentlich kaum auf dem Schirm. Was aber auch daran lag, dass, glaube ich, so in der Zeit, so die letzten beiden Jahre, oder was, also genau die beiden Jahre, in denen Timo das Community Management gemacht hat, ich auch das schon noch mitverfolgt habe, aber weniger Rocket Beans geschaut habe als noch so 15, 16, würde ich sagen. Und vor allem auch eher so gezielt bestimmte Sachen geschaut habe. Also ich habe vor allem Kino Plus und die Almost Dailies geschaut und alle talkigen Formate. Aber auch viele, also ich habe zum Beispiel, also viele andere Sachen noch nicht geschaut. Also so viele Show-Shuffle-Sachen habe ich auch nicht immer mitbekommen oder bestimmte nischigere Sachen jetzt, also eben wie auch die Behind the Beans, die man ja auch hätte mitbekommen müssen. Und habe die auch, also auch, dass Andy Strauß die gemacht hat, obwohl ich ihn auch wieder als Redakteur kannte, habe ich seine Behind-the-Beans-Folgen und Timos Behind-the-Beans-Folgen erst kennengelernt, als ich dann das Format übernommen habe und dann rückwirkend mir nochmal angeschaut habe, was Timo eigentlich so gemacht hat, als er Community-Manager war.
Dann bist du also komplett unbefangen an die Aufgabe rangegangen.
Ja, würde ich schon sagen. Also nicht so aus diesem irgendwie so Gefühl heraus, okay, ich weiß jetzt genau, wie das Community Management irgendwie im Detail die letzten Jahre gerade bei Rocket Beans gelaufen ist, sondern ich bin, glaube ich, eher mit so einem allgemeinen Blickwinkel rangegangen, dass ich Sozialpsychologie spannend finde, dass so die Stelle auch einigermaßen zu meinem Studium passt, dass ich gerne in den Medien arbeite, dass ich mich selbst mit der Rocket Beans Community identifiziere. Klar, dass ich auch das Forum und so einigermaßen kenne, aber da jetzt irgendwie auch, glaube ich, eher weniger unterwegs war als viele andere, die irgendwie, ich weiß nicht, 36 Tage Lesezeit und Posts im vierstelligen Bereich oder so haben. Also so, das ist dann nochmal eine andere Ausnahme, aber auf jeden Fall so, das waren so ganz viele verschiedene Faktoren aus verschiedenen Ecken, die dann aber so, ja, für mich so schlüssiges Gesamtbild ergeben haben und das mich dann dazu gebracht hat, es einfach mal zu versuchen und mich zu bewerben. Und was dann auch zu meiner Überraschung irgendwie geklappt hat, weil ich natürlich auch noch davor nicht festgearbeitet habe, sondern eher Praktika hier und Praktika dort gemacht habe. Und so der Sprung dann in den ersten festen Job auch nochmal, also ich glaube, da sind wenige so ultra selbstbewusst und gehen einfach safe davon aus, dass sie den Job 100% an Land ziehen werden, sondern alle denken, ja so, ich probiere es mal, aber mal schauen, ob das dann wirklich so hinhaut, wie ich es mir denke.
Ja, gerade in deinem Fall, wo du dann ja mehr oder weniger Fan auch von dem Projekt bist oder das Projekt zumindest schon lange verfolgt hast, ist wahrscheinlich auch dann, naja gut, die nehme ich wahrscheinlich eh nicht, so der erste Gedanke.
Das war voll, genau, weil also das ist irgendwie so abgehoben, irgendwo zu arbeiten oder in einem Laden zu arbeiten, den man selbst cool findet, mit Leuten, die man selbst auch irgendwie, also bewundert oder zumindest mal bewundert hat eine Zeit lang, also als man auch selber irgendwie so in diesem Alter war, so mit 16, 17, 18, dass man, weißt du, wie ich
jetzt,
meine?
Jetzt, wo du sie kennst, ist es vorbei, oder wie?
Ja, ich habe gerade genau irgendwie das weniger verfänglich formulieren wollen, weil ich meinte so, ich glaube, ich bin jetzt so mit Mitte 20 oder so mit Mitte, Ende 20 nicht mehr so in diesem Alter, wo ich noch von Bewundern oder so spreche. Das ist vielleicht auch ein bisschen so ein sehr starkes Wort, aber auf jeden Fall, wo ich das schon so als Vorbildprojekt gesehen hatte oder dachte, das wäre total geil, da mal in irgendeiner Form mitmachen zu können. Also so, als ich noch irgendwie mich für Praktika beworben habe oder generell auch noch studiert habe, war auch immer so, hatte ich auch immer so diesen Gedanken im Hinterkopf, mich vielleicht auch mal selbst bei den Rocket Beans zu bewerben und zwar mit einem Praktikum in der Redaktion zu versuchen. Und habe das dann aus verschiedenen Gründen, weil ich auch noch andere umfangreiche Praktika durchs Studium machen musste, die auf jeden Fall festgeschrieben im psychologischen Bereich sein mussten, auch nicht so viele Semesterferien offen hatte, die es mir erlaubt hätten, mich für ein 3-monatiges Praktikum zu bewerben. Aber das war immer so ein Gedanke, den ich auf jeden Fall hatte, bis ich mich dann tatsächlich für die Stelle des Community Managers beworben haben.
Ja. Und das Community Management, das macht ihr jetzt anders als früher, so in einem gemeinsamen Team. Wie ist denn da bei euch so die Rollenverteilung oder was ist da hauptsächlich deine Aufgabe? Musst du koordinieren oder hast du eine konkrete Aufgabe, die du da abarbeitest? Also wie läuft es da in dem Team?
Also ich würde sagen, so das Tagesgeschäft oder eigentlich der Großteil der täglichen Arbeit, die übernehmen eigenverantwortlich ich. Das ist jetzt nicht so, dass, keine Ahnung, zum Beispiel jetzt auch die Planung für Behind the Beans oder Geschichten im Forum, dass da jetzt verpflichtend und täglich Lisa oder Max oder so unterwegs sind. Ich würde es eher so runterbrechen, dass ich dann so die ganze tägliche Arbeit nehme, auch bestimmte Sachen, jetzt auch größere Sachen wie auch Community-Events oder also unser Grillen mit den Moderatoren. Wir laden ja die Moderatoren zu uns zum Grillen ein, als Dankeschön.
Die Foren-Moderatoren.
Die Foren-, Chat- und VOD-Moderatoren, genau.
Und also danke, alle Stefan, ich war auch verwirrt.
Ach, genau, ich war mir auch gerade unsicher, wie bekannt oder nicht bekannt das ist, aber genau, das haben wir jetzt die letzten beiden Jahre gemacht und machen es dieses Jahr auch wieder, die zu uns einzuladen für ein Wochenende zum Grillen, zum gemeinsamen Abhängen. Und sozusagen alle diese ganzen eventigen Ereignisgeschichten, die mit der Community zusammenhängen, die organisiere ich, für die lade ich die Leute ein, organisiere Preise oder organisiere bestimmte Rahmenbedingungen, wie auch bei der Community-Session vor der Flummi Open, dass irgendwie, ich weiß nicht, der Raum einigermaßen hergerichtet ist, die Obstacles aufgebaut sind, Musik läuft, dass da ein paar Preise liegen, die die Leute gewinnen können, dass die Leute sich vorher anmelden konnten. Und dann natürlich bin ich erster Ansprechpartner für die Moderatoren. Also ich bin jetzt nicht mehr so aktiv als Moderator im Forum unterwegs wie Timo, weil das auch mit dem Workload nebenher also eigentlich kaum zu stemmen ist. Es ist ganz, ganz schwierig, wirklich also in jedem Einzelfall sich selbst einzuschalten und das Forum aktiv mitzumoderieren, so wie Timo das gemacht hat, weil man dann einfach andere Sachen liegen lassen muss, was naja, ich schade fände, aber was auch, glaube ich, Lisa, Max und Mara schade fänden und so, genau, mache ich schon so den Großteil der täglichen Arbeit. Ansonsten koordiniert Lisa auch viel, wenn es darum geht, bestimmte Sachen wie zum Beispiel den Beans-Report zu veröffentlichen. Also da hat sie Arno an einen Tisch gebracht, hat die Zahlen von Moritz Schmeling aus unserer Sales-Abteilung aufbereitet, beziehungsweise Doom damit ins Boot geholt, um einen Blogartikel mit mir zusammenzubauen, den ich dann geschrieben habe. Und ich habe dann das Interview mit Arno geführt, den Text für den Blogartikel geschrieben. Aber sie hat sozusagen da auch viel mitkoordiniert und sozusagen den Rahmen geschaffen, der für diesen Beans-Report dann notwendig war, um ihn so veröffentlichen zu können, wie wir ihn veröffentlicht haben.
Da würde ich gerne mal einhaken. Da war ich ja extrem überrascht, als ich den Blogpost gesehen habe. Wie kam es denn überhaupt dazu?
Also es war seit längerer Zeit geplant, mal ein bisschen tiefer gehende Informationen zum Sender zu veröffentlichen. Zum einen, weil wir das Gefühl hatten, dass die Leute von manchen Sachen ein unklares Bild haben oder manche Sachen nicht wissen, zum Beispiel was die finanzielle Lage angeht, oder wie viel Prozent der Senderfinanzierung jetzt durch was zustande kommen. Und wir da irgendwie immer Unklarheiten und auch viele Fragen bekommen haben. Und dann, glaube ich, also Lisa schon seit längerer Zeit so diese grundlegende Idee hat, es wäre doch bestimmt spannend für zumindest die Leute, die uns schon lange verfolgen und die sehr interessiert sind und sich auch gut auskennen im Rocket Beans Kosmos, denen mal ein Portfolio aus tiefergehenden Informationen zur Verfügung zu stellen. Und das Interview mit Arno war dann Teil von diesem Beans Report, das wir dann auch mit aufgezeichnet und veröffentlicht haben. Naja, also auch einfach, weil wir ein Medienunternehmen sind und das irgendwie auch geil ist, das nicht nur als geschriebenes oder schriftliches Interview im Beans Report zu veröffentlichen, sondern auch als aufgezeichnetes Interview auszustrahlen. Und das war so der Grundgedanke dahinter.
Gab es da intern Schwierigkeiten, das bei allen Leuten durchzusetzen, die Zahlen so zu veröffentlichen? Also wir haben in der letzten regulären Ausgabe auch drüber gesprochen und da habe ich auch dafür plädiert, also beziehungsweise gesagt, ich selbst wäre, glaube ich, in meiner eigenen Firma von sowas kein großer Fan, Zahlen an die Öffentlichkeit zu geben. Aber bei euch war das ja dann doch ziemlich transparent. Ich meine, ihr habt keine absoluten Zahlen gesagt, aber jetzt trotzdem relativ viel.
Genau. Also wir haben jetzt natürlich keine Zahlen nennen können, die es einem irgendwie möglich machen würden, unsere ganzen Geschäftsbücher also sich abzuleiten aus dem Zahlenmaterial. Das wäre ein bisschen schlecht. Aber ansonsten ist das, glaube ich, auch bei uns nochmal anders, dass sich auch einfach der, also die Community einen anderen Stellenwert, also einen sehr besonderen Stellenwert hat, der jetzt vielleicht bei VW nicht so oder also bei anderen Unternehmen sozusagen sich der Vergleich irgendwie nicht so anbietet, die dann entweder keine Community haben bei anderen Medienunternehmen oder zumindest keine, die so in der Form und in der Emotionalität auch sich mit dem Projekt identifiziert, wie das bei unserer Community der Fall ist. Und dann bei unserer Überlegung, okay, so wir würden gerne alles veröffentlichen, was wir veröffentlichen können, ohne uns in Schwierigkeiten zu bringen oder ohne Sachen rauszuhauen, die wir dann schlecht einfangen können. Aber zumindest, also so, wir wollten auch nicht weniger transparent sein, als wir können. Und so kam dann der Grundgedanke, der sich dann weiter gesponnen hat mit, also in Meetings mit Arno, mit Heiko und auch mit Leuten aus der Sales und aus der Marketingabteilung und dann eben auch mit mir und vor allem auch mit Lisa aus dem Community Management. Und so über verschiedene Abteilungen weg wurde dann dieses Gesamtkonstrukt Beans Report gesponnen und genau dann ja veröffentlicht und dann auch nicht groß angekündigt, weil wir uns auch unsicher waren, für wie viele unserer also wie groß der Teil der Community ist, die mit dem Report was direkt anfangen kann und ob das nicht vielleicht auch besser aufgehoben ist, wenn das dann also im Forum einfach veröffentlicht wird und als Blogpost veröffentlicht wird und da dann die Diskussion stattfindet, wo ja eher die Leute anzutreffen sind, die sich stark mit Rocket Beans beschäftigen und sozusagen so zu unserer sehr interessierten und gut informierten, ja, wie soll ich sagen, so langfristigen Fanbase, Community-Fanbase gehören. Noch eher zumindest. Als das jetzt vielleicht, ich weiß nicht, irgendwie durch ein YouTube-Community, durch dieses YouTube-Community-Tab zum Beispiel hätten das dann jetzt alle 500.000 Abonnenten oder knapp 500.000 Abonnenten als Message in ihrem Feed entdeckt. Und da wäre ich mir jetzt nicht sicher, ob das für alle 493.000 YouTube-Abonnenten so relevant gewesen wäre, wie vielleicht für die Leute, die eher mal im Forum unterwegs sind oder sehr genau ja auch den Blog mitverfolgen.
Es gibt bei YouTube Messages in einem Feed.
Du kannst über das Community-Tab tatsächlich, kannst du Nachrichten veröffentlichen, das ist so ein eigener Reiter, mit der Überschrift Community versehen ist und dann kriegst du so kleine Infokästchen, die fast so aussehen wie normale Video-Thumbnails, weswegen die auch nicht alle Leute geil finden, weil sie dann denken, es ist ein neues Video in ihrem YouTube-Feed, aber es ist dann sozusagen nur eine Community-Reiter-Message, die der Kanal dann veröffentlicht und das wäre zum Beispiel eine Alternative gewesen oder auch meinetwegen Twitter oder also sozusagen die größeren Social-Media-Kanäle. Und da kam es mir aber falsch aufgehoben vor als Nachricht oder als Ankündigung.
Also bei YouTube hätte ich es definitiv nicht mitbekommen, was man an der Frage vielleicht gemerkt hat. ich glaube auch im Forum ist es ganz gut aufgehoben, weil die Leute, die es interessiert, die lesen sowieso die Blogposts.
Ja, und ich denke im Forum
ist auch so ein starkes Interesse haben.
Im Forum ist die aktivste Community wahrscheinlich anzutreffen. Würde ich mal so behaupten.
Das, Stefan, lehne ich mal nicht so weit aus dem Fenster mit sowas. Das gibt wieder auf den Deckel.
Ja, also das kommt doch, glaube ich. Ich meine jetzt auch Forum plus Reddit.
Also ich würde zumindest mal sagen, das kommt natürlich auch drauf an, sowas man darunter fallen lässt unter Community-Aktivität, weil im Grunde Leute, die auch umfangreiche YouTube-Kommentare schreiben so und jetzt nicht im Forum unterwegs sind, machen das ja auch in irgendeiner Form. Aber ich sehe den Punkt auf jeden Fall. Also da sind dann die Leute am ehesten anzutreffen, die halt solche tiefergehenden strategischen, finanziellen Infos eher interessieren, als vielleicht einfach nur die Leute, die unseren Instagram-Account oder unseren Twitter-Account abonniert haben. Mhm. Aber ich glaube, ich muss auch sagen, wir waren dann auch überrascht, also A, wie gut das dann tatsächlich ankam und auch wie groß das Interesse war, weil das Video mittlerweile an die 60.000, 65.000 Klicks hat. Und das hat uns dann doch überrascht. Also wir hätten eher gedacht, das liegt so im Bereich von einer gut geklickten Behind-the-Beans-Folge. Das habe ich zumindest gedacht. Also eher so im Bereich 35.000 oder so. Aber auch der Blogartikel und auch das Video, also wurden beide gut aufgenommen und ziemlich häufig aufgerufen.
Ja, da überrascht es mich fast, dass euch das überrascht aus meiner Sicht, weil das ist tatsächlich ein relativ heißes Thema auch immer im Zusammenhang mit ganz vielen Sachen. Weil da ging es ja auch drum, unter anderem, wie groß ist der Anteil an Spenden und so Sachen. Und das ist schon was, was ein kontroverses Thema zum Teil ist. Deswegen hätte ich schon gedacht, dass das zumindest mehr als die üblichen 2%, die jeden Blogpost lesen,
nee, interessieren würde. Nee, das auf jeden Fall, genau. Ich habe mir das so ein bisschen abgeleitet aus der Zahl, die bei uns im Supporters Club sind. Das sind so gut 5000 Supporter. Und davon abgeleitet sind das ja mehr als 10-mal so viele Leute, sozusagen, die im Supporters Club drin sind. Oder auch, also auch wenn man so die Zahl des Forums als Grundlage nimmt für die stark interessierten Fans oder auch meinetwegen die Leute, also die zum Beispiel im Subreddit viel unterwegs sind und viel schreiben, dann kommt man irgendwie immer so auf so eine Core-Fanbase, die, glaube ich, also so auf jeden Fall, wo ich überrascht war, dass das dann wirklich irgendwie so bei 60.000 gelandet ist, zumindest. Mhm. Das war so für mich. Aber es war ja auch auf jeden Fall irgendwie das, was wir uns erhofft hatten, weil wir schon wollten, dass natürlich dieser Stellenwert des Community-Supports, dass dazu klarere auch Aussagen von uns oder zumindest nachvollziehbare Zahlen und Diagramme, aus denen man sich das herleiten kann, der Community an die Hand gegeben werden, dass auch so ein bisschen klar wird, wie die Finanzierung des Senders, also wie viele Zahnräder da ineinander verzahnt sind und sich bewegen müssen, um so ein Projekt wie Rocket Beans am Laufen zu halten. Und dass das immer noch, das meinte ja auch Arno, also im Grunde immer noch natürlich, obwohl es deutlich strukturierter ist, auch immer noch ein Ritt auf der Rasierklinge dahingehend ist, dass man sich nicht sicher sein kann, dass es Rocket Beans in einem, 5 oder 10 Jahren gibt, sondern man arbeitet natürlich darauf hin und so, wir hoffen das alle und wünschen uns das alle und glauben oder sind auch davon überzeugt eher, dass es klappt, als dass es nicht klappt. Aber es ist halt so, wie es in der Medienlandschaft häufig ist, dass man nicht sagen kann, keine Ahnung, wie bei einem öffentlich-rechtlichen Sender oder so, oder wie bei einem größeren Unternehmen, okay, uns wird es jetzt noch 30 Jahre geben und wir planen jetzt irgendwie in 5 Jahresschritten, sondern man muss immer so schauen, wie es irgendwie in einem halben Jahr, einem Jahr aussieht und wie man dann weiter planen kann.
Ja, das ist ja, glaube ich, wie du sagst, in der Medienbranche ganz normal. Das hat man ja auch damals gesehen, als Stefan Raab aufgehört hat, dass dann hier Brainpool irgendwie 90% der Mitarbeiter entlassen musste, weil es eben einfach nichts mehr gab. Mhm. Ist halt schwierig. So, dann hat man jetzt so diesen Beans Report, der sehr aufwendig gewesen ist, so wie du erzählst. Wie läuft denn bei dir so ein typischer Tag ab? Oder kannst du es gar nicht sagen, weil die Aufgaben zu vielfältig und zu unterschiedlich sind?
Also tatsächlich schwanken die Aufgaben immer ziemlich stark, aber es gibt schon so ein paar konkrete so Eckpfeiler. Also im Grunde, was immer Teil meiner Arbeit ist, also an den meisten Arbeitstagen, ist die redaktionelle Arbeit für Behind the Beans. Das ist mit dem Fragensammeln und dann mit der Abnahme und bis es dann wirklich als Video veröffentlicht wurde. Also so an den meisten Tagen eine Baustelle, wo es ein bisschen was zu tun gibt, also auch das ins System einzupflegen, das Thumbnail zu erstellen, den Titel, den Text und so festzulegen. Das ist immer so, genau, einer von mehreren Punkten. Das die andere Sache sind natürlich, dass ich auch erster Ansprechpartner bin für alle schriftlichen Anfragen, die wir kriegen. Also egal, ob das über Twitter, Facebook, Instagram, über das Community-Postfach oder übers Forum ist, wo ich ja auch häufig DMs kriege. Genau, also ist das auch immer nochmal so ein großer Teil meiner Arbeit, auch einfach schriftlich Antworten zu geben an Fragen, die ich aus der Community bekomme oder auf Wünsche zu reagieren, die ich aus der Community bekomme. Ansonsten sammle ich noch, also relativ regelmäßig, Community-Feedback, zum Beispiel zu den Showshuffeln, zu bestimmten Sendungen, zu bestimmten Behind-the-Beans-Folgen oder zum Beans-Report auch an sich. Das veröffentliche ich dann am Ende des Monats in einem Community-Recap, das ich einmal als Rundmail bei uns verschicke, aber ich bringe das dann auch in der wöchentlichen Redaktionskonferenz teilweise zur Sprache, wenn jetzt irgendwie ein besonders brennendes Thema oder so vorliegt, oder spreche Anja und Fabian auf bestimmte Sachen an, wenn irgendwie im Show- oder im Gaming-Bereich irgendein Thema gerade besonders brennend ist. Und ansonsten natürlich noch die Arbeit mit unseren Mods. Also ich schreibe täglich mit denen und bin auch im Forum unterwegs und schaue mir bestimmte Sachen an und wir irgendwie unterhalten uns oder, keine Ahnung, beraten uns über verschiedene Sachen oder über bestimmte Beispiele von jemandem, der sich in so einer Grauzone bewegt hat, was irgendwie seine Nachrichten im Forum angehen oder seine Posts und ob man die dann irgendwie, also genau, wie man dann irgendwie mit bestimmten Leuten einfach umgeht. Und natürlich, also so was auch noch
alle dazu kommt,
sind solche Event-Geschichten, die ich jetzt vorbereite. Das ist jetzt das Mod-Grillen, davor war es die Session vor der Flummi Open. Dann stehen noch ein paar andere Sachen an, weil wir jetzt versuchen, auch mehr und häufiger solche Community-Sessions oder Community-Events an den Start zu bringen. Und Genau, das sind aber so die Eckpfeiler, die ich jetzt gerade alle runtergerattert habe. Aber es kommen auch super oft einfach spontane Ideen oder es kommen auch Leute irgendwie aus, keine Ahnung, aus der Grafik oder aus dem Marketing oder aus dem Sales-Bereich auf mich zu und wollen irgendwas mit mir bequatschen oder fragen sich irgendwas oder wollen vielleicht ein Projekt mit der Community anleiern und dann bin ich auch in verschiedenen Meetings und höre mir das dann an und bespreche das mit den Leuten.
Also ist deine Aufgabe auch intern so zwischen den einzelnen Abteilungen ein bisschen zu vermitteln und die, ja, die Themen zu sammeln und weiterzugeben und so weiter?
Ja, also nicht nur zusammen, sondern vor allem auch immer so, ja, so die Perspektive der Community mit einzubringen. Mhm. Also das würde ich noch am ehesten sagen. Das kann mal in einem Marketing-Meeting sein, das ist aber am häufigsten in den Redaktionsmeetings so. Es kann aber auch mal sein, dass wenn wir in unseren Rocket Bean Supporters Club-Meetings die Reaktion der Leute auf den Supporters Club an sich oder bestimmte Fragen.
Ist Supporters Club-Meetings?
Genau, das haben wir tatsächlich, weil wir dann bestimmte Themen setzen und besprechen, die mit dem Supporters Club zusammenhängen, haben wir auch einmal im Monat ein Meeting dazu. Und das genau berührt dann Themen wie, welche Goodies können wir verlosen, welche Gewinnspiele sind noch okay, wo ist so die Grenze zwischen, wie soll ich sagen, so einem Gefühl des Ausgeschlossenseins, das wir auf gar keinen Fall wollen, sondern eher so eine offene Einladung, uns zu supporten und dann natürlich irgendwie auch wertgeschätzt zu werden. Aber ohne jemanden vor den Kopf zu stoßen oder ohne jemanden von unserer Plattform oder von unserem Content auszuschließen, der nicht Supporters Club Mitglied ist. Weil im Grunde ist einfach jeder eingeladen. Das ist dann sozusagen ein zusätzlicher Step, auch Supporter zu sein. Und da immer zu gucken, dass irgendwie das auch in unserer Kommunikation und auch so bei unseren Gewinnspielen rüberkommt oder Ankündigungen, die den Supporters Club betreffen, dafür besprechen wir uns. Und zum Beispiel, um das auf ein Beispiel runterzubrechen, war das auch bei der exklusiven oder bei diesem einen Supporters Club exklusiven Gewinnspiel, das es jetzt testweise gab, der Fall, dass wir uns schon gefragt haben, okay, ist das in Ordnung, dann diese beiden Controller zu verlosen? Und weil das jetzt sozusagen kein Rocket Beans Content betrifft, haben wir uns irgendwie so schon dazu entschlossen, dass das okay und irgendwie auch fair ist und sozusagen jetzt nichts, also größeres Leuten vorenthalten wird, die nicht Supporter sind. Aber das ist halt auch immer eine Gratwanderung, die besprochen werden muss. Dann muss man sich halt jedes Mal irgendwie neu zusammensetzen und neu gucken, dass man genau dann diesen Kompromiss irgendwie immer findet.
Okay, danke. Interessant, wusste ich noch nicht, dass ihr sowas macht. So extra Meeting dafür. Ich hätte noch zwei Nachfragen zu deinem Tagesablauf. Zum einen, kannst du einschätzen oder ungefähr uns eine Größenordnung geben, was so zahlenmäßig am Tag reinkommt an Nachrichten von extern, die du bearbeiten solltest?
Ja, ich würde mal schätzen so zwischen, also es sind im Community-Postfach meistens zwischen 15 und 20 E-Mails oder 25 E-Mails und vielleicht dann noch mit DMs und mit bestimmten Twitter-Nachrichten würde ich vielleicht auf so, ja, 35, 40 Nachrichten kommen. Also die jetzt persönlich direkt in meinem Postfach landen und an mich gerichtet sind. So, das schließt jetzt Slack-Nachrichten aus, die intern bei uns rumgehen und wo mich Leute, also Slack ist unser internes Kommunikationstool für alle, die es, genau, jetzt, die den Begriff irgendwie nicht zuordnen konnten, was im Grunde so ein firmeninterner WhatsApp-artiger Messenger ist, den wir benutzen. Und da kommen auch nochmal viele Sachen rein. Und genau eine Sache, die ich jetzt komplett ausgelassen habe, ist die Organisation der Führung. Also ich mache nicht alle Führungen, aber ich organisiere tatsächlich den Kalender, verteile die Führungen, koordiniere die Termine mit den ganzen Anfragen, die wir dann bekommen und habe, also organisiere auch größere Führungen, wenn mal zum Beispiel Schulklassen vorbeikommen wollen oder das war jetzt auch neulich eine Klasse oder eine Seminarklasse aus Leuten da, die ein freiwilliges soziales Jahr im Medienbereich, im Kulturbereich machen und dann bei Rocket Beans vorbeikommen wollten. Und das war jetzt eine Gruppe aus 20 Leuten, wo die Führung ein bisschen aufwendiger ist und wir dann noch ein Meet mit Carina hatten, die aus produktionstechnischer Sicht den Leuten so ein bisschen erklärt hat, wie der Betrieb bei uns läuft und wie generell Unternehmen in der Medienbranche so funktionieren und was man alles beachten muss und wo man sich irgendwie wie bewerben kann und wie so die ersten Schritte in der Medienbranche aussehen können. Und sowas zu organisieren, das kommt auch häufiger vor. Oder auch beim Boys and Girls, die hatten wir jetzt auch eine Schulklasse da aus Hamburg, also aus ein paar 12-, 13-jährigen Schülern, die sich auch bei uns umgeschaut haben, mit denen ich dann auch unser Haus durchgegangen bin, denen erklärt habe, wie welche Abteilungen funktionieren, mit denen geschnackt habe. Und das sind auch nochmal Sachen, die dazukommen. Genau, aber wie gesagt, es sind dann immer so an direkten Nachrichten, würde ich sagen, so zwischen 30 und 40 liegt das meistens irgendwo.
Genau, und du hattest ja auch noch gesagt, du übernimmst die Zusammenfassung des Community-Feedbacks. Hast du dann eine bestimmte Vorgehensweise, wie du das zusammenfasst? Weil die Meinungen sind ja doch immer sehr Der eine findet es total toll, der andere total scheiße. Wie entscheidest du da, was du wie zurückmeldest?
Also ich versuche immer von den Themen her die Show-Shuffle zu berücksichtigen. Das ist immer so ein Fixpunkt in den meisten Community-Recaps, wenn wir gerade Show-Shuffle haben. Beziehungsweise ist es auf jeden Fall seit dem letzten Community-Recap Fixpunkt, weil ich auch noch so ein bisschen die Form irgendwie auch erst herausarbeiten musste, weil das Timo davor nicht so gemacht hat wie ich, dass er ein monatliches Recap geschickt hat. Er hat das eher unregelmäßiger gemacht. Und bei mir ist das jetzt so ein monatliches To-Do geworden, dass ich einfach immer also dann auch abarbeite. Und da schaue ich dann aber, was genau so dieses Sammeln von ganz vielen verschiedenen Meinungen angeht, zu gucken, dass ich für die verschiedenen Community-Kanäle, in denen das meiste Feedback kommt, so einen roten Faden irgendwie herauslese. Also natürlich hat man immer Leute und auch einfach Ausreißer, die irgendwas sehr, sehr schlecht oder sehr, sehr gut finden. Und dann, genau, aber wenn das jetzt in einem Thread, sagen wir, aus, ich weiß nicht, 500 Posts oder so, 28 Leute richtig scheiße fanden, dann fällt das für mich weniger ins Gewicht, als wenn ich merke, okay, so die, also eigentlich fand es die Hälfte der Leute nicht so richtig gut oder eigentlich hat man aus der Hälfte der Posts rauslesen können, dass es entweder so mäßig ankam oder eigentlich schlecht ankam. Und das ist dann zum Beispiel eine Sache, die ich dann so als Fazit herauslesen würde, dass klar, also auch wenn es jetzt nur die Hälfte in Anführungszeichen mittel oder schlecht gefunden hat, könnte man ja sagen, ja, aber 250 Leute fanden es ja immer noch gut. Aber dann würde ich eher sagen, nee, dann ist schon der rote Faden, dass es überdurchschnittlich viele Leute eben schlecht gefunden haben. Und dass man das dann schon nochmal irgendwie prüfen muss, okay, woran hing das an den Regeln oder hing das jetzt bei dem Show-Shuffle-Format daran, dass das Format noch bestimmte Kinderkrankheiten hatte und das, die man irgendwie, aber wenn sie nicht mehr da wären, eigentlich, also auch dann so aus dem Weg geräumt hätte, dass das Format an sich lustig und irgendwie auch also so für weitere Folgen tragfähig wäre. Und das, also ich mache das natürlich, sagen wir mal, aus so wissenschaftlich-empirischer Perspektive, wie man das eigentlich bei uns im Psychologiestudium gemacht hat, natürlich nicht so, dass das dann eine randomisierte Umfrage ist oder ich das dann zahlengetrieben 100% festmachen kann, aber man bekommt schon so ein Gefühl dafür, wie so der rote Faden in einem Thread oder in einem Subreddit Diskussionsthread verläuft und wie bestimmte Sachen im Vergleich zu anderen Sachen ankommen.
Hast du das auch für das Pen and Paper gestern gemacht?
Nee, also das würde ich dann am Montag machen, weil das Pen and Paper gestern irgendwie gelaufen ist. Also, dass ich mich zumindest richtig hinsetze und das schriftlich zusammenfasse. Aber ich habe jetzt das Pen and Paper natürlich auch mitverfolgt und auch so ein bisschen in den Chat reingeguckt. Und das Feedback vor allem jetzt auch in den YouTube-Kommentaren mitbekommen, aber auch natürlich das direkte Feedback so bei uns, und da haben sich auch ein paar Sachen gedeckt, was also oft genau ist es auch so einfach so, dass Sachen, die uns auch auffallen, sich auch mit Sachen auffallen, die die Community denkt oder anspricht, und deswegen habe ich da schon so ein bisschen was auf dem Schirm, aber ich setze mich dann immer, also nicht immer direkt während der Sendung hin, sondern mache das auch manchmal ein paar Tage danach, wenn sich auch schon Feedback gesammelt hat, weil jetzt der Thread sozusagen oder also im Forum ja noch während der Sendung vor allem mit diskutiert wurde. Aber das Feedback noch mal ein bisschen anderes ist, wenn sich die Sendung vielleicht ein, zwei Tage auch so in den Gedächtnissen gesetzt hat und die Leute das verdaut haben und dann noch mal so ein bisschen auch ja, mit Distanz und mit reflektierter über, ich weiß nicht, ein Pen and Paper oder über eine bestimmte Sendung schreiben.
Denkst du eigentlich, es ist ein Vorteil, so eine Community zu haben, die es wirklich so direkt Probleme anspricht oder auch direkt anspricht, was gut ist? Oder ist es eher manchmal nervig und manchmal auch kontraproduktiv?
Ja, im Grunde ist es irgendwie beides. Also es kann natürlich einen in einer Situation treffen, wo man vielleicht auch denkt, so, okay, das ist irgendwie mein Baby und ich präsentiere das gerade auf dem Sender. Und man bekommt dann ultra krassen Backlash oder fühlt sich angegriffen, dass es dann schwierig ist, das zu verdauen. Aber es heißt ja im Grunde, okay, wir haben da draußen viele, viele, viele Leute, die sich total brennend für das interessieren, was wir machen. Was ja in erster Linie eigentlich, Geschenk klingt so pathetisch, aber was natürlich in erster Linie ein riesen Luxus ist, so eine Community überhaupt zu haben. Das, also wünschen sich, glaube ich, viele andere Medienunternehmen überhaupt oder auch viele andere Sender oder Podcasts oder so, überhaupt eine Fanbase zu haben an Leuten, die das so sehr interessiert, was man an Content macht und die da auch mit so viel Herz irgendwie auch mit dranhängen eigentlich. Und also, so wie wir irgendwie auch Fans sind dann ja auch einfach nur die anderen Leute, die uns also verfolgen und Zuschauer sind, ein erweiterter Kreis aus auch Fans am Ende des Tages. So, man muss, glaube ich, nur irgendwie diesen Mittelweg finden, was nicht immer leicht ist, sich nicht verletzt oder persönlich angegriffen zu fühlen, sondern na, wie soll ich sagen, halt so das Beste herauszulesen oder das Beste mitzunehmen, was man mitnehmen kann. Und das ist halt, naja, die stichhaltigen Punkte, die in, so in jeder Kritik auch fast immer irgendwo mit drinstecken. Also auch wenn die mal eher subjektiv formuliert ist oder ziemlich ausführlich oder ziemlich direkt, wenn das jetzt keine persönliche Beleidigung ist, das ist so die einzige rote Linie, die ich ziehen würde, die dann Sachen für mich irgendwie diskreditieren, finde ich, kann man aus allem was mitnehmen und zwischen den Zeilen auch immer so herauslesen, okay, warum hat das jetzt, ich weiß nicht, jemandem aus der Community weniger gefallen, warum kam das irgendwie schlecht an und warum wundern sich die Leute irgendwie über die Entscheidung oder über die Entscheidung. Und das ist immer jetzt nicht immer angenehmer Spiegel, obwohl auch natürlich auch angenehm, weil wir auch viel Lob kriegen, das darf man auch nicht vergessen, und auch viel coole Fanart und viele, ich weiß nicht, also viel so emotionalen Support, so ins Positive, aber natürlich so, wenn es um Kritik geht, ist das irgendwie manchmal ein schmerzhafter Spiegel, aber einer, der irgendwie auch ein nützliches Werkzeug sein kann, um sich selbst zu verbessern oder um irgendwie die Sendung besser zu machen oder den Sender besser zu machen.
Wow. Verstehe ich.
So würde ich das für mich runterbrechen.
Wenn wir jetzt nochmal allgemein auf die Tätigkeit des Community Managers zurückkommen oder das Community Management allgemein, wo siehst du denn aktuell bei euch in dem Bereich noch den größten Handlungsbedarf?
Also die eine Sache, auf der wir gerade rumdenken, ist, wir denken gerade viel drauf rum, ob Behind the Beans an sich, ob das das beste Kommunikationstool ist als Video, ob das nicht noch ergänzt werden kann durch andere Sachen und ob das dann von der Hangi-Session, ja, also vor allem irgendwas im Stream oder irgendwas direkter zu machen, was in einer größeren Frequenz stattfinden könnte, ob das nicht irgendwie Behind the Beans ergänzen könnte, obwohl ich auch sagen muss, das ist noch ein sehr, sehr unfertiger Gedanke, so mal schauen, wie sich das weiterspinnt. Aber ich würde sagen, so abgesehen davon, was jetzt nicht so direkt mit uns oder mit mir zu tun hat, sondern eher so mit Rocket Beans als Ganzem, ist, glaube ich, dass wir uns untereinander irgendwie mehr absprechen oder mehr einig sind, was bestimmte Sachen angeht, weil das natürlich halt immer schwierig ist, bei 100 Leuten zu gucken, dass, also auch gerade bei 100 Leuten, bei denen auch jeder ins Forum irgendwie schreiben kann, zu gucken, dass wir so ja nicht aneinander vorbeikommunizieren, dass dann nicht einer irgendwas schreibt, was dann irgendwie der andere aber eigentlich anders geschrieben hat und irgendwie dann zwei widersprechende Sachen in die Welt hinausgeschickt hat, was jetzt auch nicht, glaube ich, oft passiert ist, aber es passiert natürlich noch manchmal irgendwie so in kleinerer Form, dass Sachen noch so ein bisschen geradliniger, direkter und klarer kommuniziert werden können. Und im Grunde, was ich mir so jetzt als guten oder was ich als guten ersten Schritt wahrgenommen habe oder was ich mir häufiger wünschen würde, wäre sowas eigentlich so ein Gefühl hervorzurufen, das jetzt der Beans Report erzeugt hat. So ein Gefühl irgendwie, dass die Leute also das Gefühl haben, okay, so sehr wie wir können und so sehr, wie es uns irgendwie unsere eigenen Möglichkeiten und Grenzen erlauben, versuchen wir möglichst transparent das zu teilen, was bei uns gerade abgeht und was irgendwie, naja, unsere Entscheidung beeinflusst und so unsere Entscheidung auch da, wo wir hinwollen, beeinflusst. Und möglichst viele Dinge zu tun, die so genau dieses Transparenzgefühl vermitteln, so das ist eigentlich der größte Handlungsbedarf oder so die Zielsetzung, finde ich.
Ja, siehst du da auch irgendeinen Punkt, wo sich die Community verbessern könnte, damit ihr es da auch einfacher habt? Also jetzt mal davon abgesehen, so persönliche Beleidigungen und sowas wegzulassen, sowas sollte ja selbstverständlich sein, auch wenn es wahrscheinlich ein frommer Wunsch ist, aber jetzt so allgemein, was die Community da noch beitragen könnte.
Ja, also ich überlege gerade, wie man das am besten formulieren kann. Ich glaube natürlich, was irgendwie so ein Argument ist, was ich oft, also wahnsinnig oft gelesen habe und was irgendwie so halb stimmt, aber irgendwie auch nicht, ist, dass ich oft gelesen habe, ja auch jemanden scheiße zu finden, ist auch Kritik. Das ist, glaube ich, so, das wird immer so als Florentin-Zitat irgendwie so
durchgewunken. Ja, der hat das, glaube ich, mal in Moin Moin irgendwie so oder so ähnlich gesagt.
Aber ja, das gut, Florentin aus dem sagt sehr viele gelesen. Sachen in Moin Moin, das würde ich jetzt also nicht so hochhängen.
Deswegen ist genau, das war auch nochmal in einem anderen Kontext, so einfach in der ganzen Sendung, aber was die Leute damit meinen irgendwie ist so, ja so egal, wie ich irgendwas sage, ich habe immer den Anspruch darauf, oder zumindest bei einigen nehme ich das wahr, ich habe trotzdem also einen hundertprozentigen Anspruch darauf, dass darauf reagiert wird und bin sauer oder enttäuscht oder vorwurfsvoll, wenn das nicht erfüllt wird. Und ich glaube, das ist so ein super schwieriger Konflikt, den ich irgendwie manchmal so in Diskussionen im Forum, aber auch im Reddit jetzt hatte, dass ich merke so, also klar, so jeder darf schreiben, was er möchte. Du kannst auch gerne schreiben, dass du mich scheiße findest oder dass du meine Arbeit scheiße findest oder dass du jemanden eine Sendung scheiße findest. Aber was du ja eigentlich willst, ist ja am Ende des Tages, zumindest klingen dann die meisten Poster, dass jemand auf dich reagiert und auf dich eingeht. Mhm. Und da ist es halt irgendwie auch eine Gegenseitigkeit, so dass man halt auch sagen muss, so klar, jeder kann schreiben, was er möchte, aber es ist dann keine Selbstverständlichkeit, auch eine Antwort immer zu kriegen, sondern das hängt irgendwie auch immer von so einer Gegenseitigkeit ab und ist halt irgendwie so ein Diskurs zwischen zwei Leuten und zwischen zwei Polen. Und wenn das irgendwie sozusagen dann nur eine bittere Pille ist, aber ohne irgendeine Kritik oder ohne irgendeine wirklich gute Message, die man rauslesen kann, ohne sich, ich weiß nicht, irgendwie 20 Beleidigungen oder 20 halbe Beleidigungen durchlesen zu müssen, dann macht das Ganze halt nicht so viel Sinn. Und dann, also ist auch so mein Gedanke immer, dann investiere ich meine Zeit halt so bei Leuten, die das nicht machen und die sich eher, keine Ahnung, also konstruktiver ausgedrückt haben oder sich so irgendwie kritisch geäußert haben, dass man darauf auch antworten kann, dass man mit den Leuten auch in eine Diskussion kommt, die irgendwie uns beiden was bringt. Ja. Und dass man sich nicht dann nur aneinander abarbeitet oder sich irgendwie gegenseitig abfuckt oder so, weil das halt keinem von beiden dann was hilft.
Ja, ich denke, auf so eine Kritik könnt ihr auch teilweise gar nicht reagieren. Wenn irgendjemand sagt, Person XY bei dem Format gefällt mir nicht, solange er das moderiert, schaue ich es nicht, da könnt ihr ja nicht sagen, okay, dann macht's halt jemand anders. Also da kann ja dann gar keine Reaktion kommen von eurer Seite aus.
Ja, ich überlege gerade, also vielleicht habe ich da noch ein anderes Beispiel im Kopf, dass es irgendwie gut trifft, aber es ist irgendwie oft so, zum Beispiel, sagen wir mal beim Thema Wochenendprogramm, das hatten wir mal in einer Behind-the-Beans-Folge, in der Michael Petresco dann erklärt hat, dass das irgendwie mit Sonntagsarbeit so ist und mit Samstagsarbeit so. Und man, das war irgendwie an sich, glaube ich, hat das jetzt keine negativen Reaktionen oder zumindest, klar, so manche Leute sehen das auch einfach anders und sind aus den Gründen oder warum habt ihr nicht darüber nachgedacht, das ist dann total 100% legitim. Aber so manche Leute denken dann, okay, so ihnen wurde jetzt was weggenommen oder es hätte ihnen eigentlich zugestanden, dass wir zum Beispiel auch am Sonntag irgendwas produzieren. Und dann finde ich, das ist halt so ein schwieriger Ton, weil ich denke so, okay, es ist ja eine Sache und es ist ja auch 100% legitim, sich zu wünschen, okay, warum produziert ihr nicht live am Sonntag? Aber es ist ja so eine ganz andere Grundhaltung, dann sehr, sehr, itzig zu sagen, okay, ihr habt mir jetzt was weggenommen und ich bin irgendwie sauer und enttäuscht und werfe euch das als bewusste Beleidigung oder als bewusstes vor den Kopfstoßen mir gegenüber vor, dass ihr nicht auch am Sonntag Live-Programm habt. Und das fand ich dann so in manchen Threads auf jeden Fall halt schwierig, weil ich dachte, okay, so, das ist dann, was mich dann nicht stört, ist nicht die Kritik so, also man kann dann gerne darüber diskutieren, ob wir mit unseren Argumenten recht hatten oder ob das wirklich so stimmt, wie das jetzt mit Sonntagsarbeit ist in den Medien oder ob das nicht so ist, so, das ist alles gar kein Problem, aber so dieses Gefühl, ihr habt mich bewusst vor den Kopf gestoßen und ich habe jetzt das Recht, euch, also zurückzuschlagen sozusagen und emotional irgendwie euch vorzuwerfen, dass das richtig scheiße war und dass ihr mir was weggenommen habt. Und das ist dann immer sozusagen jetzt jemand, der kann natürlich also so dann schreiben, was er möchte, aber ich denke dann, okay, es gibt so viele andere Leute, die reflektiert schreiben und die total berechtigte, interessante Punkte auf den Tisch gebracht haben. Und meine Zeit ist ja auch begrenzt mit also dann meinem 8-Stunden- oder 9-Stunden- Arbeitstag oder wie lange auch immer, dass ich dann halt auch eine Entscheidung treffen muss, okay, so wo schalte ich mich am ehesten ein und mit wem begebe ich mich am ehesten in der Diskussion? Und das heißt dann genau, dass der uns dann einfach nur in den Kopf geworfen hat, wie scheiße er das findet, dann finde ich, also das ist dann nicht so der erste Diskussionspartner, den ich mir raussuchen würde, weil ich dann nicht wüsste, so wo das hinführen soll, weil ich glaube, ich könnte ihm dann auch noch erklären in 10 Nachrichten und in sehr ausführlichen, irgendwie schriftlichen so Darlegungen, warum das jetzt so und so ist. Also ich glaube, am Ende dieser 10 Nachrichten würde das einfach immer noch scheiße finden und würde sich immer noch einfach, weil er so emotional irgendwie das Ganze dann sieht, einfach verletzt und irgendwie, ich weiß nicht, von uns vom Kopf gestoßen fühlen. Und dann macht das so nicht so viel Sinn, sondern es macht eher an anderer Stelle Sinn.
Was hat sich denn im Bereich Community Management in deinen Augen schon verbessert?
Also was sich, glaube ich, verbessert hat, ist, dass wir, was nicht immer klappt, also was immer noch so eine Baustelle ist, wo wir echt gucken müssen, dass wir früher oder bestimmte Sachen auch irgendwie, zumindest irgendwie einheitlicher sagen, so kann man es vielleicht ausdrücken, also dass wir uns mehr überlegen, okay, wann können wir was zu welchem Thema sagen? Das hängt halt also oft daran, das war zum Beispiel beim ZIF-Gipfel irgendwie ein sehr langes Hin und Her, weil wir uns einfach intern, das war ein super langer Entscheidungsprozess, weil wir uns einfach auch noch lange nicht sicher sein konnten, wann und wie der stattfinden wird und deswegen auch nichts sagen konnten. Und dann haben sich die Leute aber natürlich auch irgendwie aufgeregt oder wollten jetzt aber wissen, wie es damit aussieht. Und So, deswegen, also wir können das nicht immer machen, weil es manchmal einfach nicht geht, weil wir die Info sozusagen selbst noch nicht haben. Aber zumindest mehr auszuloten, können wir nicht schon teilweise was zu bestimmten Themen sagen, auch wenn sie noch nicht ganz in Stein gemeißelt sind.
Also jetzt bei, genau, dem Thema, halt bei dem Thema SIF-Gipfel zum Beispiel einfach zu sagen, okay, es kommt zu 90%, aber wir wissen noch nicht wann und mit wem und so. Verstehst du das richtig?
Also eher sozusagen vielleicht, auch wenn wir wissen, es kommt irgendwie in der zweiten Jahreshälfte, schon jetzt im März gesagt zu haben, dass es kommt. Mhm. Was jetzt noch ein paar Monate hin ist, das hätte man ja auch noch rausschieben können. Also ich würde nicht, bei 90% ist immer so die Gefahr, so ärgerlich das dann ist, wenn dann diese 10% eintreten und es dann nicht kommt, dass es dann immer eine super ärgerliche Situation ist. Aber ich würde schon sagen, so ab dem Moment, wo wir sagen können, es kommt, das dann zu sagen. Ja. Auch wenn es noch ein paar Monate hin sind oder auch wenn noch Vorlauf ist oder auch wenn noch verschiedene Sachen geplant werden müssen und festgelegt werden müssen, so das als Kerninfo zumindest mal in die Öffentlichkeit zu tragen. Mhm.
Ja, noch ein kritischerer Punkt, der jetzt aufgetreten ist, seitdem du da bist oder jetzt nachdem du gekommen bist. Ihr hattet vorgehabt, das Reddit wieder mehr oder weniger zu einem offiziellen Feedback-Kanal zu machen. Das ist ja dort.
Ja, ja? Ich muss sagen, das war nochmal, genau, das war eher, glaube ich, ein Wort, das einer der Mods so verwendet hat, dass wir einen offiziellen Kanal draus machen wollen. Aber das war dann, glaube ich, ich hätte das an, oder ich, also eigentlich wollten wir das so in der Form nicht, aber es ging schon darum, sozusagen die Moderation mit uns zusammenarbeiten zu lassen oder irgendwie neue noch Moderatoren, weil es im Reddit auch nicht mehr so viele gab und die alle auch nicht mehr so viel Zeit hatten, das Subreddit wirklich mit zu moderieren. Also da irgendwie auch Leute anzuwerben, so im Reddit oder auch so diese, was ja auch einfach Arbeit ist, weil man dann Leute anschreiben muss oder sich austauschen muss, irgendwie zu gucken, ob man da nicht den verbliebenen zwei Moderatoren neue Leute so ins Team holen kann. Mhm. Aber im Grunde so, oder nee, genau, stellen vielleicht noch deine Frage, glaube ich, am besten zu Ende.
Ja, nee, ich wollte bloß fragen, also das wurde ja von den Usern in dem Subreddit ziemlich eindeutig abgelehnt. Wart ihr davon überrascht oder habt ihr euch gedacht, naja gut, das kann so und so ausgehen?
Nee, gar nicht. Also ich dachte mir tatsächlich so, als das dann auch so formuliert wurde mit offizielle Plattform und so, dass das irgendwie auch so ungünstig und so blöd irgendwie klingt, dass ich mich da nicht gewundert habe, sondern dann dachte, nee, okay, dann ist das jetzt irgendwie aber auch naja, so entschieden und so passiert, wie es passiert ist. Und das ist ja auch vollkommen okay, wenn die Leute dann sagen, nee, also eigentlich so haben wir darauf jetzt gerade keinen Bock und finden das ist irgendwie eine schlechte Idee. Und so fand das dann auch, also okay, dass das Thema mal angesprochen wurde und dass mit diesem Reddit, das jetzt irgendwie auch längere Zeit so ein bisschen brach liegt oder halt also in dem weniger, glaube ich, auch so auf Seiten von Usern als auch auf Seiten der Moderation passiert ist, dass man sich mal so geguckt hat, okay, was können wir von unserer Seite machen, um das Reddit auch ein bisschen wiederzubeleben und irgendwie so ein bisschen mehr Content reinzubringen. Und jetzt war einfach unsere, also so, was wir mitgenommen haben, okay, wir versuchen uns einfach, also wir vom Community-Management oder ich auf jeden Fall, so häufig es geht, auch im Reddit irgendwie zu äußern oder Updates zu geben oder mit den Leuten zu schreiben und andere Bohnen irgendwie auch einzuladen, wenn die möchten und sich auch eins, also dieser Flares geben lassen möchten, das zu machen, beziehungsweise denen das zu ermöglichen und so halt zu gucken, dass das wieder mehr Content und mehr Diskussionen gibt
in also das Reddit. Das heißt, es ist quasi völlig falsch aufgenommen worden. Also es war nie so die Absicht, das Ganze auf eine Stufe im Forum zu stellen, sondern einfach allgemein wieder mehr zu beleben und eben genau, also moderativ zu unterstützen.
Also vor allem das moderativ unterstützen, weil das Ding ist ja, das Subreddit gehört uns ja auch gar nicht. Also der Ersteller ist ja niemand aus dem Bodenkreis. Das heißt, das wäre so oder so auch nicht unsere Plattform, weil das ja dann ist ja nicht so wie unser Instagram-Account oder unser Twitter-Account, ja,
dass wir den oder erstellt Forum. Hätten.
Oder auch genau das Forum zum Beispiel. Von daher wäre das sowieso nicht, auch so oder so nicht der Fall gewesen. Und ich hab das gemerkt, als ich angefangen habe zum Beispiel, dass auch dass ich das Problem hatte so mit Leuten, die sich dann Fake-Accounts von mir gemacht haben oder bestimmte Sachen auch irgendwie so von Max in Max Namen gepostet haben.
Ja, dein Fake-Account war ja, glaube ich, vor dir da. Kann das sein?
Ja, der war einen Tag von mir, der tatsächlich hat einen eigenen Begrüßungspost erstellt. Ja. Und wir haben dann aber auch schnell gemerkt, so okay, das checken vielleicht nicht alle, die dieses Subreddit abonniert haben, sondern denken dann, okay, das hat jetzt Luca so von Rocket Beans so geschrieben. Und dann haben wir aber auch gemerkt, fuck, wir haben irgendwie auch gar keinen Draht mehr zu den Moderatoren. Wir wissen gar nicht mehr, was in diesem Subreddit so wirklich genau abgeht oder wer von denen noch wirklich aktiv ist und mitmoderiert. Mhm. Und da kam der Gedanke, okay, kann man nicht irgendwie wieder diesen Draht wiederbeleben, mehr mit der Moderation zusammenarbeiten, auch Leute irgendwie so denen irgendwie dabei helfen, mehr Moderatoren zu finden, wenn vielleicht die, also wenn die Moderatoren, die jetzt noch da sind, auch weniger Zeit haben oder es nicht mehr in dem Umfang machen könnten, wie sie es mal konnten. Und daraus hat sie irgendwie so diese Idee entwickelt, auch unter anderem, weil vor allem auch Max ein riesiger Reddit-Fan ist und das also sehr, sehr gerne als Plattform nutzt. Ja, dass wir dann so diese, irgendwie das Gefühl hatten, das ist eigentlich schade, dass wir da so gut wie nichts drauf machen und dass mit diesem Reddit irgendwie kaum umgegangen wird und ob man das nicht halt ändern könnte. Und dann, genau, haben wir uns so ein bisschen nach und nach mit den Moderatoren abgesprochen und haben erstmal die kennengelernt und so mit denen abgesprochen, wie das passieren könnte. Und die haben auch beide ihr Okay gegeben, also die waren beide dafür, dass also die dann auch, weil das wäre dann sozusagen der einzige Teil gewesen, so wie dieses Wort offiziell dranhängt, also jeder, der, weil um mit den Moderatoren direkt zu kommunizieren, hätten wir sie ja eigentlich nur in unser Slack einladen können, weil ansonsten ja. Das immer so davor gelaufen ist, dass ich dann vor allem Opia Twitter-Nachrichten geschickt habe oder ihn auf Reddit angeschrieben habe und dann dauerte das mal, bis irgendwie er die gelesen hat und hatte da auch keine jetzt direkten Push-Benachrichtigungen oder so auf dem Handy. Und bei Slack ist das halt direkter und so arbeiten wir auch mit unseren Moderatoren im Chat oder im VOD-Bereich oder auch im Forum zusammen. Und das hätte dann sozusagen schon bedeutet, okay, die sind dann zumindest in diesem einen Kommunikationstool, das wir halt irgendwie intern benutzen, also wie die anderen Mods irgendwie auch Teil des Teams sozusagen und sind dann also so in diesem Dunstkreis des Rocket Beans Moderationsteams irgendwie nicht also genauso integriert wie die Foren oder die VOD-Mons. Das wäre schon nochmal was anderes gewesen, glaube ich. Aber können halt alle intern Slack-Nachrichten zum Beispiel lesen. Und das war dann so die einzige irgendwie Sache, dass dann halt durch dieses interne Slack-Nachrichtenlesen auch jeder Moderator dann, ja, ich weiß nicht, irgendwie schon nochmal näher an uns ran ist und wir den auch eher kennen müssten, als wenn das jetzt einfach nur jemand ist, der extern auf Reddit moderiert.
Und hätten so hat die dann, zum ich, Grillen kommen dürfen.
Ja, auf jeden Fall. Also ja, das versteht sich dann von selbst, so solche Sachen. Nee, aber das war jetzt auch, glaube ich, gar nicht so. Also klar, so das hätten wir irgendwie so bestimmt gemacht, glaube ich. Also er hat auch nichts dagegen gesprochen. Und das, aber so der Punkt war irgendwie, glaube ich, genau, also so der Punkt war eigentlich nur der, okay, so wie kann man das vermeiden, über mehrere Tage hinweg mit jemandem zu schreiben, der vielleicht irgendwie schreibt was am Montag, dann hat irgendwie einer der Reddit-Mods das am Dienstagabend gelesen, antwortet mir am Mittwochmorgen und dass sich das dann alles so lange zieht irgendwie bei Sachen, die wir irgendwie also schlecht finden oder auch, glaube ich, bei ja, also bei manchen Posts, wo sich dann auch die Mods einig waren, dass die gelöscht gehören, aber die sie dann einfach nicht gesehen haben, dass die das irgendwie früher sehen oder zumindest früher so unsere Meinung oder unsere Nachricht irgendwie bekommen, ob man das nicht verbessern kann. Und allgemein, dass Reddit mehr wieder irgendwie auf Vordermann oder so ein bisschen auffrischen kann, was den Content angeht oder was auch die Beteiligung von uns angeht. Und so kam das irgendwie alles, aber es war jetzt auch nicht so super geradlinig geplant, wie man dann ja gemerkt hat, auch an diesem Post von, glaube ich, oder also einer der Moderatoren, die da noch aktiv sind. Und so genau ist das aber dann auch nicht schlimm gewesen, dass die Leute dann erstmal negativ reagiert haben, weil irgendwie das ja auch, also okay ist, so zu reagieren. Also das ist ja auch okay irgendwie, dass die Leute dann anderer Meinung waren oder das erstmal schlecht gefunden haben und so gesagt haben, nee, so erstmal würden wir das gerne so beibehalten, wie es ist oder abwarten oder das genau geht. Also ich glaube, es ging der Reddit-Community und das kann ich, und ich finde das auch eigentlich so, macht am meisten Sinn. Es geht ja eigentlich darum, dass wir uns irgendwie mehr einbringen und das ist ja im Grunde so die beste Art, irgendwas wieder zu beleben und mit Content zu füllen und Diskussionen anzuregen und das machen wir jetzt gerade oder zumindest gebe ich mir Mühe, dass so sehr es irgendwie so in meinem Tag drin ist und so sehr ich das machen kann, im Reddit auch zu machen, neben halt dem Forum und neben unseren anderen Plattformen.
Okay, alles klar. Sind wir jetzt auf dem neuesten Stand, was das Reddit angeht? Haben wir eigentlich noch wichtige Rocket Beans-spezifische Fragen, die zu klären sind? Ich glaube, Pudding mit oder ohne Haut hattest du schon mal geklärt. Ja. Sag's gerne nochmal.
In meinem ersten Post erwähnt, dass ich Pudding mit Haut nicht geil finde und auf jeden Fall, obwohl ich auch nicht so ein riesen Puddingesser bin, wenn ich mal Pudding esse, immer ohne Haut esse. Ich weiß nicht, ich kann schon nachvollziehen, dass Pudding mit Haut auch eine geilere Textur hat und sich irgendwie spannender ist als so ein labbriger, weicher Pudding, der die Haut vermissen lässt, aber ich finde das irgendwie immer, es fühlt sich irgendwie nicht gut auf der Zunge an, Pudding mit Haut zu essen, keine Ahnung. Ich kann da so diesen subjektiven Widerstand nicht so abschütteln.
eine sehr psychologisch diplomatische Antwort.
Ich glaube ausführlicher, als es eigentlich irgendwie Sinn macht, aber ja, auf jeden Fall. Ist das meine Meinung zum Thema Politik?
Sehr leidenschaftliche Meinungen, glaube ich, dazu im Forum.
Bestimmt. Kann ich mir, und ich glaube, bei euch ist auch eher so die Pudding ohne. Nee, mit Hautfront, oder? Ist die stärkere
also,
bei euch?
Also, ich mit Haut auf jeden Fall.
Ich okay. Ohne.
Ah.
Okay.
Dann jetzt müssen wir uns trennen.
Machen wir nur die Hälfte von euch suspekt.
Ja. Ja, immerhin.
Immerhin, das ist ja auch keine schlechte Quote. 50%. Ja. Nee, Quatsch.
Also,
alles gut.
Besser als die Frauenquote beim Beanstalk.
Tja.
Oh. Stimmt, die ist mit, wie viel seid ihr nochmal? 5 oder 6 Leute? 5
4.
Leute, oder?
4. Mittlerweile noch 4.
25%.
Wobei, wenn man Mona mitzählt, sind wir sogar 40%.
Ja. Naja.
Also ich, ganz schlimme Verhältnisse für Frauen beim Beanstalk. Halten wir das mal fest.
Ich werde es weitergeben.
Dringender Nachholbild.
An das Beanstalk
an wen?
Weiterreichen.
An die Geschäftsleitung.
Am Betriebsrat. Ach so. Auch gut. Schön.
Haben wir denn noch Fragen, Biene?
Bestimmt ganz viele. Möchte Luca denn noch was loswerden? Fragen wir doch mal so rum.
Ich von meiner Seite bin eigentlich alles losgeworden, auch weil wir uns genau jetzt auch so ausführlich über echt viele verschiedene Themen unterhalten haben. Nee, also von meiner Seite ist alles gut.
Möchtest du noch dein finales Urteil zu Freud abgeben? Daumen hoch, Daumen runter?
Nein. Ich glaube, so aus historischer Perspektive, also ich muss sagen, ich habe Freud im Studium nie gelesen. Deswegen kann ich mir eigentlich nicht so ein fundiertes Urteil erlauben. Deswegen lasse ich den Daumen mal in der Mitte, bevor ich mit gefährlichem Halbwissen irgendwie Quatsch erzähle.
Okay, dann haben wir endgültig alles geklärt. Wenn ihr noch Fragen habt, ich bin mir sicher, in seiner Rolle als Community Manager, guckt Luca auch mal in unserem Thread.
Das habe ich schon gemacht und wenn ihr da wenn da irgendwas aufkommt und so, auch generell, weil ich ich mag Podcasts wahnsinnig gerne und das ist vielleicht noch eine Sache, die ich loswerden kann. Und
oh ja, stimmt.
Einen eigenen Community-Podcast gibt tatsächlich. Das hat mich ultra gefreut, weil ich habe auch jetzt nicht alle Folgen, seitdem ich angefangen habe, aber die beiden davor habe ich gehört. Und mag das einfach total gerne, Podcasts zu hören. Und da hat es irgendwie so beides ganz gut getroffen. So ein kleines Community-Update in Podcast-Form, das fand ich sehr cool.
Okay, dann machen wir Folgendes. Ganz schnell noch Top 3 Lieblingspodcasts. Beanstalk zählt nicht.
Ja, okay. Moment, ich muss noch mal kurz in meiner Podcast-App gucken, bevor ich den Namen falsch nenne. Also was ich sagen kann, ist der Tag vom Deutschlandfunk. Das mag ich, also ist mit mein liebster Informations- und Nachrichten-Podcast. Und dann habe ich Slowburn sehr gerne gehört. Also das war eine Podcast-Reihe, also die erste Staffel zur Watergate-Affäre und jetzt die zweite Staffel zum Lewinsky-Skandal von Bill Clinton im Weißen Haus in Mitte der 90er. Und das war ein sehr, sehr cooler, ausführlich recherchierter, also ist leider nur englischsprachiger Podcast, aber trotzdem, also ein sehr cooler Podcast der Zeitgeschichte und Politik, sehr rund erzählten 10-Episoden-Staffel runtergebrochen hat. Und dann finde ich noch, na, ich müsste eigentlich fast noch 2 nennen, aber na okay, ich sag mal,
na gut.
Auf Platz 3 wäre es noch 99% Invisible. Das ist auch ein sehr geiler Podcast, ist auch englischsprachig, der sich viel mit, also Fragen, die Design und Popkultur und Musik, Film, Kunst betreffen, auseinanderklamüsert und da relativ spannende, Podcast-Folgen immer zu einem speziellen Thema veröffentlicht. Auch viel
okay,
Architekturthemen und so. Also spannende Folgen meistens.
Ich höre schon, du bist mehr so der Informationstyp, wenn es um Podcasts geht, weniger Comedy-Unterhaltung.
Stimmt, tatsächlich. Also ich habe auch sowas wie Fest und Flauschig oder höre das auch gerne. Und Mark Maron ist ein amerikanischer Comedian, der hat auch einen sehr, sehr coolen Podcast, in dem er verschiedene Leute aus der amerikanischen Medienwelt interviewt. Und das sind auch meistens sehr lustige Folgen. Und ansonsten, aber ich höre kaum so reine Unterhaltungspodcasts. Also ich habe auch mal sowas gehört wie, die Lester-Schwestern oder wie hieß der nochmal mit diesen beiden Typen?
Mit David Hein und Rob Bubble.
Ach, nee, dann habe ich einen anderen gemeint. Den kannte ich auch von David Hein, aber noch den, beste Freundin, der immer so in den Podcast Top 10 oder Top 50 irgendwie meistens irgendwo mit drin ist und das sind so zwei Männer. Junge Männer, die reflektiert, keine Ahnung, so lustige Geschichten und irgendwie, keine Ahnung, Frauengeschichten oder Geschichten aus ihrer Arbeit oder aus irgendwie, oder also so bestimmte irgendwie Themen in so einem ja eher so lockeren Ton quatschen. Aber ich höre das nicht mehr so oft tatsächlich. Ich nutze Podcasts vor allem, um mich zu informieren. Tatsächlich.
Na gut. Wenn ich lustig bin, liefere ich vielleicht meine Top 3 auch irgendwann nach, aber da müsste ich jetzt noch recherchieren.
Aber wäre ich gespannt, welche das bei den Beanstalk-Leuten sind.
Ah,
aber das waren
ich glaub,
so meine Top 3.
Ich weiß gar nicht, ob die anderen so viel hören. Also Max hört ab und zu, der hört aber meistens die Rocket Beans Sachen so als Podcast.
Und ich glaube, Flo hört
Stefan,
gar keine.
Stefan, wie ist bei dir?
Ja, ich höre schon ein paar. Ich glaube, wir beiden hören die meisten noch bei uns im Beanstalk-Team.
Oh, aber jetzt, wo ihr es gerade sagt, ich muss auf jeden Fall auch den Plauschangriff nennen. Also ich habe manche Plauschangriff-Folgen auch so oft gehört, dass ich die halb auswendig kann. Und das war so auch meine Einstiegsdroge ins Podcast hören auf jeden Fall. Also den Plauschangriff, so das müsste ich eigentlich noch so mit dazu zählen.
So lange
also Grüße an der Stelle nochmal an Gregor.
Ja.
Als Hauptverantwortlichen.
Ja, das hat er sehr, sehr cool gemacht. Aber also könntest du dann, oder könntet ihr so zumindest einen so Podcast nennen, den ihr sehr, sehr gerne hört?
Also einen wüsste ich, den hört Biene auch sehr gern, das ist methodisch inkorrekt.
Oh ja, die höre ich immer beim Autofahren, wenn ich längere Strecken fahre.
Beide waren ja auch schon des Öfteren zu Gast bei Moin Moin und bei
Bonjour sogar noch.
Bonjour, genau.
Okay.
Also die beiden höre ich auf jeden Fall regelmäßig. Und das ist ja auch immer ein sehr langer Podcast, der geht regelmäßig über 3 Stunden.
Meistens über 3 Stunden. Ja, deswegen höre ich den immer auf längeren Autofahrten, wenn ich so 3,5 Stunden unterwegs bin und der Podcast so lang geht, ist das ganz angenehm. Ansonsten höre ich auch sehr gerne die Medienkuh. Okay. Auch ein Haufen englischsprachiger. Serial natürlich ist ja, glaube ich, einer der bekanntesten, wenn nicht der bekannteste Podcast überhaupt. Ich weiß aber nicht, ob man den in Deutschland hier so krass kennt.
Ich kann den tatsächlich noch nicht.
Was sagst du mir auch?
Eher so ein Unterhaltungspodcast? Ach nee, wahrscheinlich so True Crime, oder? Könnte das sein?
Ja, so quasi. Also es ist eine Reporterin, die in der ersten Staffel einen Mordfall nachgeht, auch preisnominiert. Also hat, glaube ich, Peabody und alles Mögliche. Würde ich auf alle Fälle empfehlen, mal reinzuhören. Die versucht halt nach und nach ermittlerisch so ein bisschen diesen Fall anzugehen und zu klären, ob dieser Beschuldigte und auch Verurteilte zu dem Zeitpunkt tatsächlich seinen Highschool-Sweetheart umgebracht hat. Dann ist ein Fall aus den 90er Jahren und sie ist es dann eben in den frühen 2010er Jahren, glaube ich, irgendwann angegangen und der war recht erfolgreich, die erste Staffel. Die zweite Staffel ist ein bisschen langweilig, weil da geht es dann um irgendeine Armeegeschichte und in der dritten Staffel beschäftigt sie sich dann nochmal mit Gerichtsfällen und dem Rechtssystem in den USA. Das ist dann wieder ganz interessant, aber die erste Staffel würde ich auf alle Fälle empfehlen, die ist sehr spannend und interessant und zum Mitdenken und wer ist es denn jetzt, ist er jetzt schuldig, ist er nicht schuldig? Fand ich sehr spannend.
Klingt gut.
Ja, das waren dann auch noch die Podcast-Tipps am Ende. Ansonsten.
Ausführlichere Tipps gibt's im Thread.
Ja, wenn uns denn was einfällt zu den Top 3 noch.
Zur Not machen wir die bei der nächsten 1. April-Ausgabe oder so. Na gut, dann verabschieden wir uns mal. Danke, dass du da warst, Luca.
Ja. Gerne, gerne.
Danke, Stefan.
Gerne.
Und bis zum nächsten Mal.
Ja.
Tschüss.
Mach's gut.
Ciao.
Tschüss.